reden wir nicht nur so, sondern wenn wir schon lange mit dir auf dem Weg sind, dann haben wir schon so viele Dinge erlebt. Nur werden die oft so verdeckt von dem Gegenwärtigen, was uns oft belastet, oder von der Zukunft. Herr, und ich danke dir dafür, dass du wirklich gut bist, alle Zeit. Du bist heute gut und du warst auch damals gut. Und deshalb lehren wir auch dein Wort. Und dein Wort hat diesen Power, diese Kraft, aus der Zeit damals in unsere Zeit hinüber zu springen. Und wir müssen da gar nichts verbiegen oder irgendwas, sondern wir dürfen wissen, dass du immer noch der gleiche bist, der du warst vor 2000 Jahren. Und ich möchte dich bitten, dass diese Güte, und wir haben eben von Barmherzigkeit gesungen, von Liebe, wir haben von Kraft gesungen, von Vollmacht, dass diese Dinge uns erreichen und mit uns gehen, Herr. Dass es jetzt nicht nur ist, wenn die Atmosphäre stimmt, jetzt wenn wir dich anbeten und Musik um uns rum haben und wirklich auch eine schöne Atmosphäre da ist, umgeben von lauter Menschen, die dich suchen, die dich lieb haben, sondern dass das morgen auch so sein darf. Dass wir morgen sagen können, jawohl, du bist gut, selbst in widrigen Umständen drin. Und so bitte ich dich, dass du jetzt redest, dass du jetzt hier bist und uns dein Wort aufschließt. Im Namen Jesu. Amen. Guten Morgen. Wir haben hier heute wirklich volles Haus. Wir haben hier Gottesdienst, unten ist das EJW, das ist heute Jugendtag in der ganzen Stadt. Da gibt es einige Events auch über den ganzen Tag verteilt in Stuttgart und unten findet Gottesdienst statt, hier findet Gottesdienst statt, das ist echt eine tolle Sache, wir wollen echt sozusagen Stuttgart einnehmen, ja, für Gottes Ehre. Ja, möchte euch auch alle begrüßen, ihr, die ja schon lange dabei seid und ihr, die das erste, zweite, dritte, vierte Mal dabei seid, macht von dem Connect-Kurs wirklich Gebrauch, das ist eine ganz, ganz gute Sache, um in die Gemeinde reinzukommen, je schneller, umso besser, ja. Gut, wir machen weiter im Lukas Kapitel 9, wo wir vor 2 Wochen stehen geblieben sind. Wir lehren Vers für Vers sozusagen durch die ganze Bibel. Wir sind im Lukas-Evangelium drin und ich finde das so stark. Wir haben letzte Woche wirklich so richtig nochmal Geschmack bekommen und so eine Begeisterung vermittelt bekommen für die Bibel, für das Wort Gottes, wie wertvoll die Bibel ist. Und ich möchte euch echt ermutigen, da dran zu bleiben und mit diesem Buch unterwegs zu sein. Und das wollen wir auch heute Morgen. Wir schauen uns Lukas Kapitel 9 an, die Verse 1 bis 10, bis 11 eigentlich. Und ich fange aber jetzt mal an, mittendrin in unserem Abschnitt. Das ist nämlich wichtig. Wir wissen, Lukas, der Arzt, ein sehr intelligenter Mensch, er hat das alles niedergeschrieben, er hat lange geforscht und er hat auch eine ganz bestimmte Absicht gehabt, in dem, wie er Dinge zusammengestellt hat. Und ich habe hier was entdeckt und das ist ganz gut und ganz wichtig für uns. In unserem Text, nämlich mittendrin, ist die Rede von Jesus und Herodes, ist das hier überschrieben. Und ich lese jetzt mal Lukas Kapitel 9 ab Vers 7. Da heißt es: Es hörte aber Herodes, der Vierfürst, alles, was geschehen war, und er war in Verlegenheit, weil von einigen gesagt wurde, dass Johannes aus den Toten auferweckt worden sei. Johannes der Vierfürst, das war sozusagen der Landesfürst über Galiläa und Perea im Ostjordanland, also so der Kretschmann aus Galiläa. Herodes Antipas ist das, ja. Also man kann sich das immer gut merken, wenn man an Antipasta denkt. Nur war der gar nicht so angenehm, wie Antipasta ja, normalerweise ist. Herodes Antipas war eigentlich ein schlimmer Mensch gewesen. Und dieser Herodes hatte ja im Grunde genommen Johannes den Täufer am Gewissen. Darauf sind wir mal eingegangen und ich lese einfach mal nochmal, was hier steht. Ja, er hörte also von Jesus, er hörte von dem, was Jesus alles tat, wie er Kranke gesund machte und Dämonen austrieb und so weiter und so fort. Er war aber in Verlegenheit, auf das Wort werden wir gleich noch eingehen, weil von einigen gesagt wurde, dass Johannes der Täufer aus den Toten auferweckt worden sei. Von einigen aber, dass Elia erschienen ist, von anderen aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Und Herodes sprach: Johannes habe ich enthauptet. Also das weiß ich. Jesus kann nicht der auferstandene Johannes sein. Den habe ich enthauptet. Wobei er hat ihn ja eigentlich nicht selbst enthauptet. Ja? Irgendwas faszinierte ihn nämlich an Johannes dem Täufer. Er hat ihn zwar eingebunkert, auf seine Festung gebracht, aber er wollte ihn nicht umbringen. Das hat seine Frau in Anführungsstriche erledigt. Denn Johannes hatte das angeprangert. Er hat wirklich auch moralische Werte verkündigt, weitergesagt. Er hat das angeprangert, dass Herodes mit seiner Schwägerin und Nichte verheiratet war. Also es war eine ganz üble Geschichte gewesen. Und darauf war natürlich die Frau ziemlich sauer gewesen. Und sie hat das dann arrangiert, dass Johannes um die Ecke gebracht wurde. Nun heißt es hier, Herodes war verlegen. Und dieses Wort ist sehr interessant, was hier steht. Er war verlegen. Die Amerikaner, die übersetzen das in ihrer Bibel als perplex. Da steht das griechische Wort diaporeo. Verlegen, ratlos und perplex. Also jemand, der total ratlos ist. Nicht mehr weiß, wie er mit der Situation umgehen kann, die er dort sieht. Dieses gleiche Wort finden wir in Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist ausgegossen wird. Ja, das war ja ein Riesending. Ja? Da kamen diese Feuerflammen vom Himmel und die wurden erfüllt und sprachen plötzlich in anderen Sprachen. Auch dort waren die Menschen perplex. Frage ist natürlich, was machte diesen großen Herrscher so verlegen? Vielleicht war es auch eine Mischung zwischen Angst und Neugier, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Und das war ja bereits bei Johannes so, ja. Auch da hat er diese Mischung gehabt, wo er gar nicht so richtig wusste, mit umzugehen. Die Frage ist natürlich jetzt, warum hat er das bei Jesus? Jesus hat ihm eigentlich noch nichts getan, ja. Er hat weder dem Herodes gedroht, er hat weder den Thron beansprucht, noch hatte er einen Haufen Römer hinter sich und mit der Absicht, dass sich halt eben irgendwie einen Haufen Aufständige hinter sich, die Römer überwältigen wollten oder so irgendwas. Nichts dergleichen. Der Punkt ist eigentlich der, Herodes hatte Macht. Herodes hatte Macht, er hatte Power gehabt. Und Autorität. Doch er sieht hier bei Jesus eine Autorität, die anders war. Also das war eine Autorität und eine Macht, das war keine anerzogene oder erlernte, wie bei Herodes. Das war auch keine erschlichene und manipulierte, wie das bei der ganzen Herodes-Familie der Fall gewesen ist. Das war auch keine menschliche. Und diese Macht, die Jesus hatte, diese Autorität, die er vermittelte, das war kein Manpower im eigentlichen Sinn, ja. Die kam auch nicht durch irgendwelche Intelligenz, die eben irgendwie da speziell eingeflößt wurde, sondern wenn Jesus redete, wenn Jesus auftrat, dann drang das in die Herzen rein. Dann hörten die Menschen zu. Wenn Jesus Menschen berührte, das hatten wir gesehen, dann wurden sie heil. Und wenn Jesus einen Weg einschlug, dann hatte er ein Ziel. Und die Menschen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Menschen folgten Jesus nicht nach aus Angst, wie das nämlich auch bei Herodes der Fall war. Er war an der Macht, weil ein Haufen Römer um ihn herum waren und die Leute folgten den Römern eigentlich nur, weil der Angst dahinter war. Die nackte Angst ums Überleben. Sondern sie folgten Jesus, weil sie bei ihm sein wollten, weil da was war, weil er was ausstrahlte. Und sie nahmen jede Reise auf sich, um ihn zu sehen. Und all das macht Jesus, macht den Herodes verlegen. Denn Jesus hatte ganz einfach eins. Und das ist wieder dieses Wort Vollmacht. Wir haben vor einem Monat mal zweimal über die Vollmacht gesprochen. Und das ist das Geheimnis, was das Wirken Jesus ausmachte. Vollmacht. Wir hatten gelesen im Lukas 4, Vers 32, und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Oder Lukas 4, 36, mit Vollmacht und Kraft gebietet er unreinen Geistern und sie fahren aus. Das war etwas, wo sogar Herodes wusste, das hatten nur ganz wenige Menschen jemals gehabt. Das hatte, er konnte sie aufzählen. Davon redeten die Menschen. Das hatte Jesus, das hatte Johannes, der Täufer, und das haben wir eben gesehen, Elia, da redete jeder von, und auch die ganzen alten Propheten. Und das war auch der Grund, warum die einen Jesus hassten und die anderen ihm nachliefen. Wir haben das vor zwei Wochen gesehen, in Lukas 8, Vers 40, alle erwarteten ihn. Wir haben ja schon mal über Vollmacht geredet. Im Griechischen steht doch dieses Wort Exousia. Exousia. Und dieses Wort wurde immer dann benutzt, ich habe mal nachgeschaut, wo benutzte man dieses Wort damals eigentlich? Dieses Wort wurde immer dann benutzt, wenn jemand zum Beispiel Autorität hatte über Entscheidungen. Entscheidungen frei zu treffen. Ja? Er musste nicht irgendjemand fragen. Oder das ist die Freiheit, das zu tun, was man will. Man braucht nicht nachzufragen. Oder physische und geistige Kraft. Einfluss. Befehlsgewalt, dem unbedingt Gehorsam geleistet werden muss. Universal bedeutete damals Vollmacht und eigentlich auch heute Macht über die Menschheit. Also dieses Wort nahm man nicht einfach so in den Mund, sondern das war etwas ganz Außergewöhnliches. Und wenn wir jetzt beim Herodes nochmal bleiben, das musste Herodes so richtig wurmen, denn das waren alles die Dinge, die er gerne, ich sag mal, gehabt hätte, die er für sich beanspruchte. Er maß sich an, diese Dinge zu haben, aber eigentlich hat er, und das wusste er, eigentlich hat er diese Dinge nicht. Er hatte diese Dinge nur dadurch, dass er Manpower hinter ihm hatte und das beschleunigte. Nun sieht er das bei Jesus. Nun, es war ja eigentlich noch überschaubar, das Ganze, ja? Er hat ja eben, die konnte man an einer Hand aufzählen, die diese Vollmacht hatten. Es musste ihm ja eigentlich nicht weiter Angst machen. Es war, wir haben gehört, die alten Propheten, nur die waren längst tot gewesen. Die letzten waren 400 Jahre vorher gestorben. Dann trat dieser Johannes auf. Der war tot. Und jetzt Jesus. Und versteht ihr? Und daher ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass die Menschen sagten, als Jesus die gleiche Vollmacht hatte, die Johannes hatte, ist natürlich nicht verwunderlich, dass sie jetzt denken, Johannes ist von den Toten auferstanden und erlebt sozusagen wieder in Jesus. Damals hatte man diese Kulte gehabt, dass man das glaubte, dass der Geist sozusagen in einem anderen Menschen wieder weiterleben kann. Ist völlig verständlich, weil die sagen sich, das kann ja nicht in so einer kurzen Zeit bei zwei verschiedenen Menschen da sein. Immerhin war es 400 Jahre her, wo die letzten bevollmächtigten Leute da waren. Und aus diesem Grund weiß Herodes nicht, deshalb ist er perplex, womit habe ich es hier zu tun? Er ist neugierig, aber mit Sicherheit hat er auch irgendwie diesen Wunsch, diesen Jesus unter seine Kontrolle zu kriegen, weil das war für ihn eine Konkurrenz. Da hat jemand Vollmacht, aber echte Vollmacht. Und die Leute folgen ihm gern. Das ist übrigens die höchste Stufe der Leidenschaft, wenn Menschen einem gerne nachfolgen. Also wenn du Chef bist oder Abteilungsleiter oder irgendwas im Beruf, ja, wenn die Leute dir nur aufgrund deiner Position nachfolgen oder das tun, was du willst, dann werden sie nur schlecht über dich reden hintenrum. Aber wenn es dir gelingt, in einer positiven Weise, von deiner Ausstrahlung her, von deiner Art, wie du leidest, wie du führst, dass deine Untergebenen dich gerne haben, dir nachfolgen, das ist das höchste Ziel, wo man hinkommen muss. Das gilt natürlich auch für einen Pastor, ja. Da ist es ein bisschen einfacher, ihr verdient ja hier euer Geld nicht, ja? Ihr könnt einfach die Gemeinde wechseln. Leute stimmen dann meistens mit ihren Füßen ab. Gut. So, und jetzt kommen wir zurück zu unserem Text. Wer eine Bibel dabei hat, sieht das auf den ersten Blick, was ich glaube, was Lukas beabsichtigt. Wie gesagt, wir haben hier Kapitel 9, 1 bis 11. Und mittendrin platziert er diese Geschichte von Herodes. Herodes ist total perplex über diese eine Person. Aber er sagt sich, ich habe die Sache ja fast unter Kontrolle. Es ist ja nur diese eine Person. Und ich kann ja das Gleiche machen wie mit Johannes. Und jetzt passiert aber was zur gleichen Zeit. Und wir beginnen hier im Kapitel 9, Vers 1. Da heißt es, als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht. Also er gibt ihnen jetzt die gleiche Exousia. Ja? Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Hier passiert etwas, was völlig neu war. Das ist der erste Moment. Wir sehen, ich werde das gleich sagen, das ist so eine Art Preview, was wir hier sehen. Wir sind ja hier im Kino, ihr wisst alle, was ein Preview ist. Vorschau auf das, was kommen wird. Aber das hier muss der absolute Horror gewesen sein für Herodes. Ja? Herodes hatte ein feindliches Ziel am Schirm gehabt. Das war Jesus. Und jetzt legt Jesus seine Hand auf seine 12 Jünger aus, gibt ihnen Vollmacht und die gehen los und machen das Gleiche wie Jesus. In der gleichen Vollmacht. Jetzt hat Herodes nicht ein feindliches Ziel am Schirm, sondern gleich 13. Er weiß hier noch nichts von seinem Glück. Nein, es war kein Glück. Er weiß hier noch nichts von seiner Geschichte. Aber ich finde das so interessant, dass diese zwei Geschichten ineinander verwoben sind. Herodes ist total perplex über diese Vollmacht und wir verstehen etwas von dem Ausmaß, dass sogar ein Herrscher, ein Landesfürst, ja, ein Ministerpräsident sozusagen perplex ist über eine einzige Person, ratlos ist, verzweifelt ist. Und nun multipliziert sich oder verzwölffacht sich das Problem. Ja? Und es heißt hier, Jesus stattet sie aus mit Vollmacht und mit Kraft. Kraft heißt Dynamis. Da steckt das Wort Dynamit drin. Da ist Power drin. Erinnert ihr euch an das Zitat, was wir letzte Woche gehört haben? Das Zitat, was aussagt, ihr Christen, ihr habt so viel Power, so viel Dynamit, ihr könnt die ganze Welt auf den Kopf stellen. Einer wusste das, Herodes. Kurze Zeit später wird er das erfahren, ja, dass sich dieses Unwesen da verbreitet hat. Wie so ein, für ihn war es wie ein Geschwür, ja. Und Jesus drückt das dann aus. Er gibt ihnen Vollmacht über alle Dämonen zur Heilung von Krankheiten und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Nun kommt, wenn ihr eure die Bibel dabei habt, ihr sollt die eigentlich immer dabei haben. Falls die euch zu schwer ist, ladet euch das einfach als App runter, ja. Kann man alles heute machen. Kapitel 9 geht's weiter. Ich lese erstmal noch die Verse 3 bis 5. Da heißt es, und er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg. Weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld. Noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Und in welches Haus ihr eintretet, dort bleibt. Und von da geht weiter. Und wo immer sie euch nicht aufnehmen werden, geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Also, Jesus sendet hier die Jünger aus. Und warum sendet er sie aus? Weil noch viele andere das hören mussten und sollten. Jesus macht hier nochmal schon mal deutlich, dieses Evangelium ist nicht Religion in dem Sinn. Religion ist immer so aus, zentriert sich immer auf einzelne Gebäude. Dieser Glaube gehört nicht in eine dunkle Synagoge oder in einen muffigen Gemeindesaal, sondern dieses Evangelium gehört raus. Und deshalb schickt er sie raus, weil es noch viele Menschen gab in der ganzen Umgebung, in ganz Israel, die das noch nicht gehört haben. Weltweit. Das ist der Grund, warum er sie rausschickt. Nebenbei bemerkt, es ist jetzt mal völlig irrelevant, was diese Jünger alles mitnehmen sollten und was sie nicht mitnehmen durften. Grundsätzlich heißt es hier, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld. Was das zum Ausdruck bringt, ist, Leute, lasst doch mal diesen ganzen Krempel auf der Seite. Das, was ihr wirklich braucht, das gebe ich euch. Ihr braucht gar nicht mehr. Ihr braucht Vollmacht. Ihr braucht das, was ich habe. Und das gibt Jesus ihnen. Ja? Wir können auch mit anderen Worten sagen, Jesus sagt ihnen, so und jetzt geht einfach mal los. Geht doch einfach mal los und sagt den Menschen, was ich euch aufs Herz lege. In dem Moment, ihr redet und es wird euch auch gegeben werden und betet für Kranke und erwartet, dass dort Dinge passieren. Jesus sagt ihnen mit anderen Worten, ich weiß ja nicht, was er ihnen alles hier noch auf den Weg gibt, aber ich stelle mir das so vor, dass er ihnen sagt, ihr habt nun alles Potenzial, was ihr braucht. Ihr könnt losgehen. Später schickt er sie dann nochmal los, zwei und zwei, ja. Und er sagt ihnen auch gleichzeitig, macht euch keine Sorgen, was ihr alles mitschleppen müsst. Macht euch keine Sorgen, wo ihr wohnen könnt. und schaut einfach mal, was passiert. Sagt den Leuten, dass die offen sind. So machen wir es auch, wenn wir auf die Straße gehen. Wir wollen das niemanden überstülpen. Ja? Wir fragen einfach mal ganz höflich. Und jemand, der das hören will, der hört es. Und der es nicht hören will, der hört es halt eben nicht. Und es gibt tatsächlich manchmal Leute, die würden einem am liebsten einen Tritt in den Hintern geben. Und das sagt Jesus auch so, wenn ihr an so eine Situation rankommt und sie wollen euch nicht und sie lehnen euch ab und sie verspotten euch und sie machen sich lächerlich über euch, dann schüttelt das einfach ab von euch. Ja, das war so ein Symbol, schüttelt den Staub von euren Füßen. Mit anderen Worten, dann schüttelt das einfach los von euch, das ist nicht mehr eure Sache, ich nehme mich der Sache an. Ihr habt eine gute Nachricht zu bringen und wer es hören will, der soll es hören und wer es nicht hören will, ich würde fast sagen, der hat Pech gehabt. Ja? Das ist das, was Jesus hier mit auf den Weg gibt. Und es heißt in Vers 6, und sie gingen hinaus, durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Also überall gehen sie hin, überall, in jeden Winkel. Ja? Und sie erleben großartig. So, und jetzt kommt hier rein diese Geschichte vom Herodes. Herodes ist immer noch am Hirnen über diesen einen Jesus. Wie kriege ich dieses eine Ziel weg? Und weiß gar nicht, dass sich diese Geschichte schon ausbreitet hinter seinem Rücken. Und diese Geschichte haben wir uns ja schon angeguckt von Herodes. Und dann lesen wir im Vers Kapitel 9, Vers 10. Und als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie mit und zog sich abseits zurück nach einer Stadt mit Namen Bethsaida. Nun, lange bleiben sie nicht alleine, ja. Sie wollen da mal abseits sein und wollen darüber reden. Jesus erklärt ihnen gewiss nochmal ein paar Dinge darüber. Aber das hat so die Runde gemacht, was da passiert ist. Und alle kommen dahin und wollen Jesus sehen, wollen die Jünger sehen, wollen sehen, was da passiert ist. Und es heißt dort im nächsten Vers, und den nehmen wir da auch noch mit, Vers 11, als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Wir sind eigentlich hier schon laut den Überschriften in einer ganz anderen Geschichte, aber die gehört halt noch mit dazu, ja, dieser Vers. Man schätzt so circa 15.000 bis 20.000. Hier ist zwar die Rede von Speisung der 5.000, aber das waren nur Männer. Frag mich jetzt nicht, warum hier nur Männer aufgezählt werden, das war eben damals so, ja. Aber das sind schätzungsweise 15.000 bis 20.000 Leute, die da hinkamen, um mehr zu bekommen. Und diesen Leuten heißt es, mit ihnen redete er vom Reich Gottes. Und das ist das Stichwort. Was hier passiert in unserer ganzen Geschichte, in der ganzen Sache mit Herodes, dass er sich wunderte, dass er perplex war. Was Jesus macht mit seinen Jüngern, das ist der Beginn des Reiches Gottes. Das müsst ihr euch merken, das ist ein ganz wichtiger Begriff. Sozusagen der Anbruch des Reiches Gottes. Wobei, ich habe das eben gesagt, das ist nur ein Preview, eine Vorschau. Ja, man guckt sich so einen Film mal an, so ein Preview. Die eigentliche Vorstellung hat noch nicht begonnen. Ja, die Jünger sind nachher auch wieder die gleichen, die sie vorher waren. Und erst später passiert das. Aber Jesus macht hier deutlich, das ist der Anbruch des Reiches Gottes. Das wird Normalität sein später. In kurzer Zeit. Der Titel eigentlich auch ihrer Predigt, was die den Leuten sagten, sie predigten das Reich Gottes, ja? Und in Vers 27, im gleichen Kapitel, im Kapitel 9, heißt es dann, sagt Jesus zu ihnen, ich sage euch aber die Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen. Also, hört genau hin, es sind einige hier, die hier jetzt mit mir stehen, er spricht zu den Jüngern, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Ja, damit macht Jesus deutlich, es wird passieren. Das ist nicht nur ein kurzes Highlight. Boah, ja, da erzählen wir in 50 Jahren noch von. Was damals passiert ist. Das ist übrigens immer ein schlechtes Zeichen, ja. Wenn ich immer auch als Christ, wenn ich immer erzähle, damals, vor 20 Jahren, und immer die gleiche Geschichte erzähle, ja, dann ist das manchmal so ein Indiz dafür, dass ich heute nicht mehr so viel erlebe. Und tatsächlich, diese Jünger mussten später gar nicht erzählen von diesem Preview, weil sie ganz andere Dinge später erlebten. Nun, wann war das später? Nach seiner Erlösung. Jesus ging ans Kreuz. Jesus bezahlt bezahlt den Preis für unsere Schuld, dass wir Sünder sind. Und jeder, der an Jesus glaubt, ist somit für Jesus in Gottes Augen heilig. Weil Jesus stellvertretend für ihn gestorben ist. Und dann ist plötzlich Platz da für diese Vollmacht. Deswegen konnte das hier auch nur ein Preview sein, weil diese Menschen, diese Jünger, in dem sie noch nicht erlöst waren, versteht ihr? Es musste erst Gottes Geist Wohnung nehmen können in diesen Leuten, um daraus eine Normalität zu machen, sage ich mal. Ja? Und nach Jesu Tod und nach Jesu Auferstehung ruft, trommelt er seine Jünger zusammen und sagt ihnen in Matthäus 28, Vers 18, mir ist alle Macht, Exousia, Vollmacht, gegeben im Himmel wie auf der Erde. Und dann sagt er, und nun geht ihr hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Ja, er nimmt diese Exousia, er bringt es hier nochmal auf den Punkt und sagt, so, und jetzt ist der Zeitpunkt da. Und nun geht ihr hin, ich gebe euch diese Vollmacht. Kurze Zeit später, bevor er zurück zum Vater geht, sagt Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Achtung, jetzt passiert's. Ihr werdet Kraft empfangen. Hier ist wieder die Rede vom Heiligen Geist. Das gehört zusammen. Ja, erst war es auch das Dynamis, diese Kraft und die Vollmacht. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann ging's los. Und dann begann die Vorstellung. Und innerhalb von kürzester Zeit, wirklich, innerhalb von kürzester Zeit verbreitete sich das Evangelium. Ich habe euch nur mal vier Karten mitgebracht, um das mal so vor Augen zu haben, wie es da abging. Ja? Also so war der Zustand 33, Tod Jesu. Und dann sehen wir 100 Jahre später, wie sich das Evangelium in ganz Kleinasien ausgebreitet hatte. Das kommt hier bei dieser Karte nicht ganz gut raus, weil wir wissen, dass Paulus bereits die Gospel nach Italien gebracht hatte. Oder es wird vermutet, dass einer der Evangelisten Richtung da hinten Richtung Irak marschiert ist und in verschiedene Himmelsrichtungen. Aber wir sehen dann 250, wie sich das Evangelium bereits da an den ganzen Küstenregionen ausgebreitet hatte. Und im Jahr 400 nach Christus sieht das so aus. Ja? Nur mal so einen kleinen Ablauf. Es braucht ein paar hundert Jahre und das ganze Evangelium war verbreitet. Nun, für uns braucht es heute nicht viel. Ja? Wir können eine Message absenden per Internet und die ganze Welt kann es lesen. Das gab es aber damals nicht. Es gab noch nicht mal Autos, es gab noch nicht mal, das Fahrrad war noch nicht mal erfunden. Ja? Morsezeichen gab es auch noch keine. Also es gab gar nichts. Man konnte nur zu Fuß mit einem Segelschiff und irgendwas machen, aber es war eine Dynamik gewesen in der ersten Gemeinde, die sich von nichts zurückschrecken ließ, um das Evangelium weiterzugeben. Und wir wissen, dass die Christen, warum nennt man sie überhaupt Christen? Das ist ein Schimpfwort. Das ist ein Schimpfwort. Ja? Heute wird man sagen, Jesus-Spinner oder sowas. Ja? Warum nannte man sie Christen? Weil sie Jesus widerspiegelten. Sie lebten Jesus. Jedes Mal, wenn man so einen Christ sah, dann sind die Leute wahnsinnig geworden. Der ist ja genauso drauf. Ja? Und deswegen nannte man sie Jesus. Da ist wieder so ein Jesus. Also, wir könnten auch heute Jesus heißen. Das wird das ein bisschen deutlicher machen. Christen, ja? Und das verbreitete sich, das hatte so eine Kraft gehabt, so eine Power, das hatte so eine Geschwindigkeit gehabt. Und deshalb haben wir auch die Briefe, wo wir sehen, innerhalb von kürzester Zeit hatte sich diese Geschichte verbreitet. Und jetzt kommen wir zu heute. Gibt es einen Unterschied? Heute und damals. Gab es einen Zeitpunkt, wo das irgendwie aufgehört hat? Es gibt tatsächlich tief verwurzelte Theologien, und ob ihr das glaubt oder nicht, wenn ihr aus gewissen Kreisen herauskommt, aus gewissen religiösen Kreisen, dann ist das ganz tief in eurem Unterbewusstsein vielleicht sogar eingebrannt. Diese Sachen gibt es heute nicht mehr. Das hat aufgehört. Da gibt es Studienbibeln, die ich sehr schätze, die wir teilweise auch an Hochzeiten verschenken, die zu dem Thema einfach klipp und klar sagen, diese Dinge haben aufgehört. Ja,
Aber Tatsache ist, Jesus hat uns, ich habe euch diesen Ablauf gegeben, Jesus hat hier klar gemacht, er gibt hier den Preview und nachher geht's los. Und das war der Anbruch des Reiches Gottes. In all seiner Schwachheit hat sich dieses Reich Gottes verbreitet, bis in die heutige Zeit. Das, was Jesus damals gemacht hat, dass er die Vollmacht delegiert hat, das hat halt nicht aufgehört. Und bitte macht jetzt nicht den Fehler, zu sagen, das waren die Apostel. Ja. Ich meine, Petrus, der erste Papst, ja. War er übrigens nicht, ja. Aber das mal abgesehen. Oder wir sind die erste Gemeinde, boah, ey, Paulus war mit bei denen gewesen, die hatten so richtig, die waren vollgeistig. Ich verstehe das gar nicht richtig, wenn ich die Briefe lese, ja. Die waren so richtig voll dabei gewesen. Machen wir nicht den Fehler, dann stellen wir die ganze Sache wieder auf so eine theologische Schiene und denken, da gibt es einige, vielleicht auch in der heutigen Zeit, einige besondere Heilige, das sind so manche Worship-Ikonen, ja, die füllen ganze Säle mit Tausenden von Menschen oder einige Super-Preacher, die hört man dann über, die kann man über Satellit gucken und da muss man dann hinpilgern, das sind so einzelne. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht, das ist ein Trugschluss. Wenn wir zum Beispiel mal sehen, 1. Korinther 1, wer eine Bibel dabei hat, schlag doch bitte mal auf, 1. Korinther 1. Und ich lese euch das jetzt mal aus der Genfer Übersetzung vor. Ich habe letzte Woche ein bisschen Lust bekommen auf die Genfer Übersetzung, als der Detlef daraus zitiert hat. Es ist keine wortwörtliche Übersetzung, aber manchmal drückt die eine Sache ganz gut aus. Da heißt es, 1. Korinther 1, Vers 26, seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um, Geschwister. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter. Bitte hört zu, ja? Also nicht gerade abschalten jetzt. Ich werde es gleich erklären. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt. Das heißt hier nicht, hier sitzt nur ein Haufen Dummies rum. Ich habe ja vor 2 Wochen mal gefragt, wer ist alles Lehrer? Da ist fast der halbe Saal aufgestanden, ja. Und da war ich richtig hier, war ich auch perplex hier vorne. Aber das bedeutet, ich lege das mal anders aus. Es bedeutet das Evangelium. Verstehst du, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, oh, die hatten mehr am Kasten damals. Die waren auch theologisch gebildeter, die konnten ja alle Griechisch und Hebräisch und alles und die hatten es drauf gehabt und ich nicht. Ich gehöre zum Fußvolk. Jesus oder Paulus macht hier deutlich, das ist die falsche Argumentation, ja, zu sagen, die waren schlauer, die waren geistlicher. Nein, im Gegenteil. Ich vermute mal in Korinth, das waren wirklich jetzt nicht unbedingt die Klügsten, ja, die da zusammenkamen. Aber das Ding war das gewesen, das hat Paulus für sich erkannt. Paulus war tatsächlich intellektuell. Aber Paulus musste an einen Punkt kommen, zu erkennen, darauf kommt es nicht an. Sondern er musste wirklich wieder auf den Boden. 14 Jahre war er unterwegs, er war in der Wüste und alles Mögliche. Um zu erkennen, Moment mal, das ist nicht der Punkt, worauf es ankommt. Er musste erst vor Jesus auf die Knie fallen, ja. Es heißt im 1. Korinther 1, Vers 27 weiter, im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Niemand. Mit anderen Worten, ihr sitzt alle im gleichen Boot. Versteht ihr? Wir sind alle eins. Ich bin hier nicht, ich finde das so schön hier, ich stehe hier unter euch. Manchmal steht man ja so 4 Meter über der Gemeinde. Wir sind alle im gleichen Boot. Ich habe früher echt immer gedacht, es gibt einen Unterschied zwischen den Supergeistlichen und mir, ja? Fußvolk. Wie beim Fußball, ja? Da spielen ein paar Leute und ganz Stadion, die jubeln denen zu. Paulus schreibt hier, dass wir müssen von diesem Denken wegkommen, dass es diese Superleute gibt hier, die Superapostel, die Supererste Gemeinde und vielleicht heute noch ein paar Außergewöhnliche, sondern es betrifft tatsächlich alle. Es gibt eine Welt. Es gibt eine Welt. Das ist das Reich Gottes. Es gibt eine Welt, die ist so anders wie die Welt, in der wir leben. Wo man nur etwas ist, wenn man die Klügste ist, der Stärkste ist oder die Schönste ist. Diese Welt, die wird hier nicht verkündigt. Die wird hier nicht weitergegeben. Tatsache ist, du bist Teil einer Welt, eines Reiches, in das er dich, das haben wir eben gelesen, auserwählt hat. Jeder Einzelne. Und Jesus nimmt fast schon willkürlich diese Leute. Man hat echt den Eindruck, Jesus nimmt einfach willkürlich, sucht sich ein paar Leute aus. Was waren das für Leute? Das waren ganz normale Menschen. Die hatten theologisch überhaupt nichts zu bringen. Die hatten keine geistliche Vorgeschichte. Sie waren in den Augen des Klerus Ungeistliche gewesen. Und Jesus macht es wie so bewusst provokativ, sucht sich genau diese Leute an, um zu zeigen, das, was ich in diese Leute hineinlege, das ist nicht von dieser Welt. Das ist von einer anderen Welt. Ja? Aber das beginnt nur da, wie hier bei den Jüngern, wenn man die Verbindung zu Christus hat. Ich lese hier noch zwei Verse vor aus dem 1. Korinther 1, Vers 30. Das sagt nämlich Paulus direkt im Anschluss, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, ja? Sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen. Eine Weisheit, die uns zugute kommt. Was Göttliches, was Übernatürliches. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligen Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Das ist der Punkt. Das ist so klasse. Das nimmt jeden Hochmut, bricht das die Füße. Ja? Niemand hat Grund, stolz zu sein. Wenn wir Grund haben, stolz zu sein, ist das auf Gott und auf ihn dürfen wir stolz sein. Und der Punkt, worauf es mir hier ankommt, heute Morgen, ist, dich zu ermutigen, lebe in der Vollmacht, die Gott dir gibt. Lebe darin. Was haben wir nicht, was die hatten? Oder was hatten die, das wir nicht hätten? Das ist die Frage. Wie gesagt, es braucht erstmal dieses, das ist ganz wichtig, ja, das wird nicht einfach übergestülpt, sondern es braucht erstmal dieses, dich ihm auszuliefern. Du hast ja Vollmacht, heißt ja, du handelst im Auftrag eines anderen. Du kommst in Vollmacht im Namen Jesu. Und diese Vollmacht kann nur dann wirken, wenn du ihm ausgeliefert bist. Das ist wichtig. Wenn du an ihn glaubst, wenn du hier bist es begeistert dich vielleicht und du sagst, boah, das würde ich auch gerne haben. Du kannst es nicht obendrauf haben. Es funktioniert wirklich nur, wenn du zu Jesus kommst, wie die Jünger, zu Jesus kommst und sagen, Mensch, Herr, ich möchte es haben und ich bringe dir jetzt alles, was ich habe. Ich bringe dir jetzt mein Leben. Ich bringe dir das, was ich bisher überall versucht habe, in allen Lebensbereichen mit eigener Kraft zu arbeiten. Und ich bitte dich, komm in mein Leben. Nimm all diese Schuld weg. Komm in mein Leben. Mach mich neu. Meine Frage, die ich jetzt an uns habe, die wir Jesus nachfolgen. Was hindert uns, in dieser Vollmacht zu leben? Ich meine, sind wir ehrlich, ja? Es ist halt eben schon nicht immer so, dass wir sagen können, boah, hey, ich... Ja, ist immer so eine schwierige Sache, wenn man sagt, ich spüre das. Das muss man nicht spüren, ja? Das ist ein falscher... Aber irgendwo, dass man merkt, irgendwie läuft die Sache nicht rund. Was hindert uns, in dieser Vollmacht zu leben? Schaut euch nochmal an, was Jesus hier den Jüngern sagt. Nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Machen wir hier kein Gesetz raus, ja? Oh, jetzt muss ich den Kleiderschrank räumen, ja? Hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist eine Momentaufnahme, Jesus macht deutlich, was es braucht, um in dieser Vollmacht zu leben. Aber gleichzeitig zeigt das hier auch was auf, was uns manchmal hindert, in dieser Vollmacht zu nehmen. Und ich habe das mal mit drei Worten festgemacht, die man sich leicht merken kann. Unsere Beschäftigung, unser Besitz und unsere Begabung. Denke ich, sind oft Dinge, die uns hindern, in der Vollmacht zu leben. Und wichtig ist mir hierbei auch, bitte denkt jetzt nicht immer an dieses Spektakuläre, ja. okay, sagt er mir jetzt, dass ich jetzt gleich rausgehen muss und den Erstbesten treffe und ihm die Hand auflege und ihn von Dämonen freispreche und Kranke heile und so weiter. Denkt man nicht in diesen Dimensionen drin, sondern denkt einfach mal in dieser kleinen Dimension drin, deines normalen Lebens, wo du merkst, ist wirklich Jesus da? Greift das in alle meine Alltagssituationen ein? Und woran hindert es? Woran hängt es halt? Woran hängt es, dass mein Leben irgendwo so irgendwie nicht richtig in die Gänge kommt? Und wenn es heißt, unsere Beschäftigung, wir sind voll und überstrapaziert in der heutigen Zeit, das wissen wir, das habe ich schon auch schon öfters gesagt, mit Arbeit, mit Familie, mit Hobby, mit Gemeinde, überstrapaziert mit Dingen. Dann möchte ich dir zwei Tipps geben, um da mehr Luft zu bekommen. Mehr Luft zu bekommen und dich mehr öffnen zu können und sagen zu können, Jesus, hier bin ich. Weil das mit der Vollmacht ist ja so ein Punkt. Jesus kann dir nur etwas geben, wenn du offen bist für etwas Neues. Jesus sagt den Jüngern, er bevollmächtigt sie und sagt, jetzt geht los. Aber wenn ich so voll bin, wenn meine ganzen Wege zu sind, wenn überhaupt kein Raum mehr da ist, was will Jesus mir dann sagen? Das Erste, was ich dir als Tipp geben möchte, ist, setze Prioritäten ganz neu. Setz Prioritäten, dass Freiräume entstehen. Es ist ja interessant, ja, das habe ich auch schon öfters gesagt, wenn jemand verliebt ist, der hat vorher keine Zeit gehabt, null Zeit, null, also überhaupt keine Möglichkeit. Und wenn jemand verliebt ist, hat man plötzlich alle Zeit der Welt. Für irgendwelche Treffen, für irgendwelche Dates, für irgendwelches Zeugs, die Zeit nimmt man sich einfach. Dann muss alles andere mal hinten anstehen. Setz deine Prioritäten. Nimm dir Bewusstsein, sag Gott, ich gehe jetzt durch meinen Kalender, ich gehe vielleicht auch mal betend durch den Kalender durch und schau mal, wie ich dir dienen kann. Die Gemeinde kann tatsächlich, und ich weiß, bei einigen Leuten hier ist das so ein bisschen der Fall, die haben hier, denen steht das Wasser hier ungefähr, ja, weil sie sich so stark investieren hier in der Gemeinde, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil es wiederum andere gibt, die ihre Prioritäten falsch gesetzt haben. Die Gemeinde ist eigentlich der optimale Ort, um Reich Gottes Erfahrung zu machen, um Vollmacht einzuüben. Du fragst dich, oh, da kann ich nichts mit anfangen, ja, mit Vollmacht, wie soll ich denn das machen? Vollmacht einzuüben, Gott hat die Gemeinde ins Leben gerufen, um hier eine Plattform zu haben, um zu üben. Wir haben letzte Woche ein Meeting gehabt mit unseren Kindern, Mitarbeitern, und ey, die brechen sich ein, die investieren sich, die machen so viel gute Sachen. Jetzt im Moment, die verzichten auf den Gottesdienst und die werden gesegnet. Das sind ganz liebe und tolle Menschen und sie werden gesegnet. Und sehr häufig ist das so, dass wie so eine Startrampe ist für eine neue Berufung. Aber die brauchen Leute. Wir haben 100 Kinder zu betreuen. Ja. Ein befreundeter Pastor von mir, er leitet eine Gemeinde mit 8000 Leuten jetzt. Die haben heute eine Taufe mit 500 Leuten taufen die heute. 500, habe ich gestern auf Facebook gesehen. Oh. Ja, wir haben auch was mit 5, ja. Er hat am Anfang, er hat sich bekehrt, der Mann hat gestottert, der hatte Sprachstörung gehabt, der hat die kompensiert in Bodybuilding, ja, das war so ein Schrank. Und als er zum Glauben an Jesus kam, hat er alle seine Prioritäten über den Haufen geworfen und hat gesagt, ist zum Pastor hingegangen, wo kann ich dienen? Ich möchte das, was ich da gehört habe in deinem Wort, ich möchte das einsetzen. Und der Pastor sagt, oh, da ist eine Kindergruppe, da kannst du ein bisschen mithelfen. Und er hat, hi, Kids. Ja. Und er hat angefangen, er hatte ein Ding. Ja, zum einen, Gott hat ihn geheilt von dieser Sprachproblematik. Er konnte wirklich fast kein Wort rausbringen. Er hat mal erzählt, wie er seine zukünftige Frau kennengelernt hat und wollte ein Date mit ihr machen und er kriegte kein Wort raus. Gott hat ihn geheilt, während er in dem Kinderdienst drin ist. Gott hat ihm eine Berufung gegeben, hat gesagt, schau mal, ja, mach das weiter. Er hat einen Hauskreis gegründet und innerhalb von 10 Jahren hat sich eine Gemeinde gebildet und wie gesagt, die hat jetzt da eine Mega-Church ist das, ja. Auch das, so muss es nicht sein bei uns. Ich will nur damit sagen, Setz deine Prioritäten neu. Gott hat was vor mit dir. Du bist wieder jünger. Gott will seine Hand auf dich legen. Nur das Ding ist, es muss möglich sein. Bist du so im Business, so beschäftigt mit allen möglichen Sachen, dass Gott gar keine Möglichkeit oder Jesus keine Möglichkeit hat, dir die Hand aufzulegen, dass du zu ihm kommen kannst. Vielleicht fehlt dir die tägliche stille Zeit. Du brauchst Zeit jeden Morgen, besten Morgens. Vielleicht auch in einer anderen Tageszeit. Aber du brauchst Zeit, wo du zur Ruhe kommst, wo du hier reingehst in sein Wort und sagst, Jesus, ich tue jetzt mal alles auf die Seite. Ich tue jetzt mal alles auf die Seite. Und ich will jetzt hören, was du mir zu sagen hast. Machst du das? Und dann geh Schritt für Schritt und du wirst merken, wie Gott durch seinen Heiligen Geist dir die Hand auflegt. Und das, was passiert, das ist so. Dann gleichzeitig ist es natürlich auch der Punkt, dass du die Vollmacht, die du von Gott bekommen hast, auch einsetzt in deine Beschäftigungen. Ja? Steht ihr? Seid ihr alle hier? Ich sage ja nicht, das ist schlecht. Das sind ja die guten Dinge, die uns abhalten, oftmals ja, das zu tun. Aber bring Gott, leg Gott jeden Tag deine Arbeit hin, deine Familie hin. Alles das, was du tust und sagst, so Herr. Und ich bitte dich jetzt um Kraft, um Vollmacht. Ich habe ja mal diesen Spruch gebracht, es ist meistens nicht so dieses Große, ja. Es gibt Leute, die wollen Vollmacht über Dämonen haben und haben noch nicht mal Vollmacht über ein Becken voll dreckigen Geschirr, ja. Es fängt manchmal in den Kleinen, das habe ich übrigens gestohlen, das Zitat, kommt nicht von mir. Versteht ihr? Es fängt im Kleinen an. Wenn du die Vollmacht nicht hast, dann bitte Gott, dass du das schaffst, in kleinen Dingen anzufangen. In kleinen Dingen. Wenn du bis jetzt keine Kapazität hast, in der Gemeinde, hier wo du die geistliche Heimat hast, dich einzubringen, in einen Hauskreis zu gehen oder Mitarbeitern, sag Gott, ich möchte diesen Freiraum haben. Ich möchte diesen Freiraum haben. Ich sage das nicht, weil ich hier Werbung mache, ja, weil ich das, so hier jetzt, sag mal was. Okay, man hat mir schon gesagt, kannst du mal was sagen. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, das ist so ein ideales Umfeld. Ja? Das zweite ist unser Besitz. Unsere Beschäftigung, unser Besitz. Wir sind überstrapaziert bei dem Thema Besitz und Anschaffung. Manche haben mit Schulden zu kämpfen. Auch hier brauchen wir Vollmacht, eine Freisetzung von Jesus, dass wir ihm das hinlegen. Jesus sagt, ihr könnt nur Gott dienen oder dem Mammon, ja? Dass wir wirklich sagen, Jesus, hier hast du mein Geld. Hier hast du mein Besitz. Oder ich setze mal ein Zeichen, ja. Wir sprechen oft, wir zitieren oft Maleachi 3, wo tatsächlich Altes Testament, wo die Gemeinde aufgefordert wird, 10%, gebt doch mal 10%, Gott, mach doch mal. Im Neuen Testament hat man tatsächlich da alles gegeben. Aber dass man einfach mal sagt, ich setze jetzt mal hier ein Zeichen. Ich lasse mich nicht länger von diesem Mammon beherrschen. Und gebe jetzt in das Reich Gottes und hör mal und schau mal, was Gott tut. Übrigens, was die Jünger hier gemacht haben, überlegt euch das mal. Jesus schickt die Jünger, sendet sie aus, ja, zu gehen. Und wir denken immer, ja, kein Problem, oder? Die haben ja ihren Lohn weiterhin gekriegt. Aber die mussten für ihren Lohn richtig sauer arbeiten. Da gab es keinen Vaterstaat, der geguckt hat, ja. Die hatten Lohnausfall in der Zeit. Die konnten keine Fische fangen, die konnten gar nichts machen. Die mussten Gott vertrauen, dass während der Zeit, wo sie am Predigen sind und nichts tun, um Geld zu verdienen, dass es reinkommt. Sie hatten auch Familien zu versorgen. Ja? Aber Gott hat es offensichtlich getan. Keine Ahnung, ist mir bis heute ein Rätsel. Ich freue mich, wenn ich mal Petrus treffe und ihn fragen kann, hey Petrus, wie hast du das gemacht mit deiner Family? Warst du ein schlechter Vater, ein schlechter Ehemann, der immer unterwegs war? Oder haben sie am Hungertuch genagt? Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat seine Prioritäten richtig gesetzt. Ja? Und das Letzte ist unsere Begabung. Wir sind alle so, ja, boah, ihr seid alle so begabt. Ja, Gott hat uns ausgerüstet mit Begabungen. Setze diese Begabung ein. Wir haben vor 2 Wochen für die Lehrer gebetet, Lehrerinnen und Erzieherinnen, dass ihr die Begabung einsetzen könnt für das Reich Gottes in irgendeiner Form. Lasst euch da auch von Gott Weisheit geben. und frag Gott, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Also sozusagen der Abschluss von dem Ganzen. Der Abschluss von dem Ganzen ist, bringt das Gott. Wenn das heute noch so ist wie damals, und ich bezweifle das überhaupt nicht, wenn das heute genau noch so ist wie damals, ist Jesus jetzt genau der gleiche und er ist jetzt hier und er ermutigt dich, wieder zu ihm zu kommen und dich von ihm erfüllen zu lassen. Mit seinem Geist, mit seiner Vollmacht. Paulus schreibt im Epheserbrief, lasst euch erfüllen davon. Und dann geht ganz ehrlich in die Stille und fragt Gott. Und geht ganz ehrlich konkrete Schritte, indem ihr sie tut. Sonst bringt das alles nichts. Ja? Sonst ist das eigentlich hier wieder nur ein theologischer Vortrag. Und das ist wieder, das baut wieder unsere religiösen Emotionen irgendwie auf. Und darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass die ganze Sache hier Füße kriegt. Und dass sich das verbreitet. Und dass unser Landesfürst auch das Zittern bekommt. Ja? Im positiven Sinn vielleicht. Dass er sagt, dass er irgendwie von uns hört, von der City Chapel oder so irgendwas. Es gibt noch so viele Möglichkeiten, Dinge zu bewegen. Und wenn ich das hier sehe, hier sitzen 266 Leute jetzt, ja, ungefähr. Jeder Einzelne, du bist ein Original. Du bist ein Original, du bist begabt, du bist befähigt von Gott. In irgendeiner Hinsicht. Und lass dir die Hand auflegen von Jesus. Du hast einen Auftrag, du hast ein Einflussgebiet, das hat kein anderer wie du. Und vielleicht redet Gott schon seit Jahren zu dir und er hat was für dich, was du tun sollst, aber bisher hast du Angst gehabt, weil du sagst dir, ich kann das doch nicht. Denk an die Leute damals, die waren genauso wie wir. Genauso wie wir. Lass uns aufstehen und beten. Und Herr, ich danke dir, dass du hier bist. Du bist der gleiche wie damals. Herr, wir schauen uns eine Geschichte an von vor 2000 Jahren. Du hast nur 12 Jünger gehabt und das ist so ein Segen. Wir sind heute nicht nur 12, wir sind viel mehr. Und dennoch siehst du jeden Einzelnen, so wie du auch die einzelnen Jünger gesehen hast. Und dennoch gelten die gleichen Zusagen für uns wie für die Leute damals. Hey, wenn ich allein auf mein eigenes Leben schaue und denke, wo ich war, als ich 18 war und mir überhaupt nicht hätte vorstellen können im Traum, dass du einmal das machen wirst, wo ich jetzt stehe. Und ich weiß, so um mit Paulus zu sagen, ich brauche darauf nicht stolz zu sein. Aber Herr, ich bin stolz darauf, wer du bist und dass du einfache, banale, naive, dumme Menschen gebrauchen kannst, um dein Reich zu bauen. Aber du kannst auch intelligente Menschen gebrauchen. Und Herr, wir möchten dir bekennen, da wo unsere Intelligenz, unsere Befähigung, unsere Begabung, unser Besitz, unsere Dinge uns manchmal im Weg stehen. Wir sind manchmal schlichtweg zu intelligent, um das zu begreifen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir erkennen, dass wir Reich Gottes nicht durch Manpower bauen können, nicht durch schlaue Reden, nicht durch irgendwelche hochtrabenden Theologien, sondern allein in Vollmacht, in Abhängigkeit von dir. Und ich bitte dich für deine Gemeinde, für jeden Einzelnen. Und du liebst jeden Einzelnen ohne Ende. Und ich möchte dich auch für diejenigen bitten, die einfach noch überhaupt keinen Zugang haben zu dir, weil sie vielleicht ihr Leben bisher meinen, sie müssen das alles selbst machen, sogar ja irgendwie gut sein vor dir. Und wenn du das heute Morgen bist, wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch keine Beziehung zu Jesus, du weißt irgendwie gar nicht, ja, wie soll ich das umsetzen, dann kannst du jetzt zu Jesus kommen. Du kannst sagen, Herr Jesus, ich komme zu dir. Bis jetzt habe ich mein Leben selbst in die Hand genommen. Bitte vergib mir das. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte dieses Potenzial erkennen. Rühr mich an. Vergib meine Sünden. Mach mich neu. Komm in mein Leben. Und für all die anderen, ich möchte euch ermutigen zu Folgendem, dass wir in den nächsten 10, 15 Minuten Folgendes machen. Wir werden jetzt in die Anbetung reingehen und hier vorne werden Leute stehen, die werden kurz für dich beten. Also es geht hier nicht um Seelsorgegespräche jetzt hier, sondern die werden einfach kurz für dich beten. Vielleicht sagst du einfach, boah, ich brauche einfach nochmal neu diesen Zuspruch von Jesus. Neu die Vollmacht. Und so wie Jesus den Jüngern die Hände aufgelegt hat, so hat er auch das uns delegiert. Wir dürfen anderen die Hände auflegen und bitten darum. Wir werden gar nicht lang beten, kurz beten, damit möglichst viele die Möglichkeit haben. Wir bitten ihn, dass er dich neu erfüllt mit seiner Kraft, mit seiner Vollmacht für deinen Alltag. Und parallel dazu werden wir Folgendes machen. Wir haben heute Abend mal. Parallel möchte ich euch einladen.